So, ich bin gefragt worden. In den Folien steht noch, dass man die Übungen bestehen muss, um zur Klausur zugelassen zu werden. Das dachte ich zu dem Zeitpunkt auch. Aber es wurde mir dann, und das beziehungsweise das dachte ich deswegen, weil mir jemand das hier gesagt hatte. Und es wurde mir auch gesagt, das machen alle so, aber das stimmt scheint's nicht und ist rechtlich nicht haltbar. Das heißt, was in den Folien steht, ist falsch. Was in Univis steht, ist richtig. Nämlich, die Übungsaufgaben erlauben es mir, Ihnen 10% Bonuspunkte in der Klausur zu geben. Was ich natürlich mit Begeisterung tue und hoffe, dass Sie alle 10% Bonus kriegen. Okay? Das ist das, was stimmt. Das andere stimmt nicht. Das werde ich ändern. Gibt es dazu noch Fragen? Das ist komplett raus. Es gibt darauf natürlich zwei Antworten. Die Antwort ist formal nein. Okay? Real gibt es eine sehr gute Korrelation dazwischen, nämlich, dass man die Übungsaufgaben gemacht hat und dass man sehr ähnliche Aufgaben in der Klausur dann unter Zeitstress lösen kann. Okay? Wenn Sie da einen goldenen Weg haben, der an den Übungsaufgaben vorbeigeht, prima. Ja, mir geht es nicht darum, dass Sie Übungsaufgaben machen. Mir geht es darum, dass Sie etwas lernen. Leider ist der beste Weg, den wir wissen, Sie zum Lernen zu bringen, Sie zum Denken zu kriegen, Ihre Hände schmutzig zu machen mit allerlei Aufgaben. Denn das setzt nochmal sehr viel in Bewegung. Viel mehr als ich hier durch alles, was ich tue, mit Hände durch die Luft schleudern und auf und nieder hüpfen und sowas überhaupt machen kann. Ja, deswegen Übungsaufgaben sind für Sie. Wir haben da sehr viel weniger Spaß dran, als Sie wohl so denken. Okay. Noch mehr Fragen? Spiele KI. Und wir fassen Spiele Algorithmen auf als erweiterte Suchalgorithmen. Der einzige Unterschied bei den Suchalgorithmen ist, dass statt dass wir die einzigen Agenten im Wesentlichen real im Zustandraum sind, fuhrwerkt da noch jemand mit und der versucht, möglichst die Nützlichkeit, die wir erreicht haben, zu minimieren. Da ist er. Okay? Und das heißt natürlich etwas für unsere Algorithmen. Und das ist die Idee hier, Spiele sind attraktiv, weil andere Leute darin Interesse haben. Sie sind außerdem sehr gute, kontrollierte Umgebungen, in denen man mit relativ kleinem Aufwand Sachen machen kann. Wenn man selbstfahrende Autos als Spielgebiet irgendwie auffasst, dann hat man größere Probleme, weil man muss irgendwie eine Umgebung schaffen, in dem die auch fahren können. Ja. Bin heute Morgen in Nürnberg in einen großen Stau gekommen, wo es irgendwie 12 demolierte Autos gab. Das ist natürlich einfacher, wenn man irgendwie in einer Spieleumgebung ist, wo im Wesentlichen nichts kaputt gehen kann. Ja. Deswegen ist es auch so, dass das Spiele eine ganz gute Testumgebung sind für KI-Algorithmen. Gut, wir haben uns angeguckt, was für Spiele. Und im Wesentlichen muss ich zugeben, dass das nur sehr einfache Brettspiele sind. Zwei Spieler und voll observabel, keine Karten, die man des Gegners, die man nicht kennt und so weiter und so fort. Im Wesentlichen so Spiele wie Schach, wie Dame, wie Reversi, Backgammon schon mal nicht, weil es da gewürfelt wird, alles wo gewürfelt wird, können wir erstmal nicht. Aber diese Algorithmen, die wir haben, lassen sich erweitern mit relativ Standardmethoden. Teile von denen werden wir auch uns angucken auf alle diese anderen Spiele, ja, wo man eben mehr Spieler hat, wo man würfelt, wo man Informationen hat, die man nicht sehen kann und alles solche Dinge. Genau. Wir haben uns Formalisierung angeguckt. Im Wesentlichen die gleiche wie bei der Suche. Man sägt nur alles in der Mitte einmal durch, nämlich einmal für Max und einmal für Min. Und wenn man das gemacht hat, dann kommt man relativ kanonisch auf Minimax-Suche. Ja, also das ist, viele von diesen Dingen ganz generell sind, wenn man die Fragen erstmal richtig stellt und wenn man erstmal so das Framework kennt, sind die relativ kanonisch. Ja? Minimax-Suche, wenn man sie irgendwo eine Woche in ein Zimmer sperrt und sagt, so, erfinde mal was für solche Zweispielerspiele, benutze, was du in Suche gelernt hast und so weiter, dann kommt man mit irgendeiner Form von Minimax hinten raus. Ja, also das ist nicht der große Wurf, sondern hinterher, dass man das Ganze praktisch macht. Ja? Wie geht Minimax? Im Wesentlichen so, dass man den gesamten Spieleraum durchrechnet, und zwar immer die Nützlichkeit, die sich aus den Blättern, aus den terminalen Knoten ergibt, hochrechnet, runterrechnet, also maximiert, minimiert. Genau wie sich die Spielzüge auch immer Doppelzüge sind, die sich nach und nach, die sich abwechseln. Okay? Relativ kanonisch wären Sie auch drauf gekommen, bin ich mir sicher. Was ist die Schwierigkeit daran? Die Schwierigkeit daran ist, selbst wenn wir wissen, wie es geht, das auszurechnen, haben wir nicht die Rechenpower. Ja, die Komplexität der Algorithmen ist exponentiell, da führt kein Weg dran vorbei und wir werden niemals irgendwo die Möglichkeit haben, außer in Trivialbeispielen exponentielle Algorithmen voll durchzurechnen. Und wenn ich Trivialbeispiele sage, dann meine ich so Spiele wie Tic-Tac-Toe. Ich habe ja das letzte Mal behauptet, es hieße Käsekästchen. Irgendjemand hat mir eine, ich glaube, Wikipedia-Seite gezeigt, dass das Käsekästchen was anderes sei. Daraufhin habe ich so mal in meiner Bekanntschaft rumgefragt, so in meinem Alter, und die hielten alle Käsekästchen für dieses hier. Also es gibt sozusagen da eine Ambiguität im Namen. Apparently. Ja? Also sage ich Tic-Tac-Toe, dann wissen wir, um was es geht. Ja? Das andere Käsekästchen, wo man irgendwie Sachen einrandeln musste und so weiter, das ist wahrscheinlich ein sehr viel schwierigeres Problem. Tic-Tac-Toe dagegen, ja, man weiß genau, wie tief die Bäume sind. Ja, wir haben 9 Felder, das heißt, wir haben 4,5 Züge können wir machen, also 9 Halbzüge maximal. Und dann haben wir auch nur noch mal 9 Möglichkeiten, das zu tun. Das heißt, das ist irgendwie überschaubar. Das sind so die Größenordnung von Spiele, die man voll ausrechnen kann. Und aus gutem Grunde gibt es keine Weltmeisterschaft in Tic-Tac-Toe. Ja? Zu einfach. Okay? Unrealistisch. Gut. Ja? Also Minimax ist das, was wir machen, wenn wir eine volle Strategie ausrechnen wollen, wenn wir Strategie einfach das einen Plan, wie bei der Suche, einen Plan, der uns sicher zum optimalen Ergebnis bringt. Ja, wir haben uns die Beispiele angeguckt und die Algorithmen, was ich hier als Kunstgriff, die anderen, das nächste Beispiel, ja, war ja so, dass ich Ihnen den gleichen Baum gezeigt habe. Hier ist es so, dass wir diese blauen Zahlen haben als Terminalpositionen, das heißt, das ist die Nützlichkeit, also die echte Nützlichkeit, die wir da unten dran geschrieben haben. Während man später, wenn wir, sind das die angenommenen Nützlichkeiten, die heuristischen Nützlichkeiten. Ja, wie funktioniert Minimax? Wir suchen den Baum Tiefensuche durch und propagieren immer die Nützlichkeiten nach oben. Hier haben wir den Min-Teilbaum für die erste Aktion von Max einmal ganz ausgerechnet. Wir haben da, sehen wir das, weil Min die Nützlichkeit für Max minimieren will, nehmen wir an, dass Min so spielen wird, dass er eine Nützlichkeit von 3 erreicht. Und wenn wir jetzt alle Teilbäume einmal durchrechnen, dann sehen wir, dass es in diesem Fall 3 mögliche Minima gibt, zwischen denen sich Max entscheiden kann. Und dann nimmt er doch das größte, das maximale Minimum, wo er sich entscheiden kann. Und er wird in den linken Baum gehen, zur 3 runter. Okay? So einfach, wie effektiv für Trivialbeispiele, einfach und vollkommen unrealistisch für realistische Beispiele. Okay? Gut. Also, gute, einfache Idee, schöner Algorithmus. Was macht man, wenn es nicht klappt? Die Idee ist auch hier einfach, das ist das Gleiche, was wir in der Suche schon mal gemacht haben. Anstatt dass wir mit den echten Nützlichkeiten rechnen, das war auch schon in der anderen, in der ganz normalen Suche, hatte man die nicht, weil man H-Stern einfach nicht ausrechnen konnte, weil das statt das Problem einmal zu lösen, sozusagen es in allen Varianten zu lösen bedeutet, was wir machen Evaluationsfunktionen. Ja? Und für Evaluationsfunktionen gilt genau das für Heuristik, heuristisch Gesagte. Wir wollen Evaluationsfunktionen, die einerseits schnell zu berechnen sind. Wir machen das sehr, sehr häufig. Wir haben sehr viele Knoten, wir haben exponentiell viele Knoten. Und deswegen müssen wir exponentiell oft Nützlichkeit bestimmen. Und wir wollen welche haben, die genau sind. Ja, und das widerspricht sich, wie immer. Genau können wir für unglaubliche Kosten. Schnell wird eben auch ungenau sein. Und irgendwo dazwischen muss man sich durchmogeln in der Praxis. Denn je besser unsere Evaluationsfunktionen sind, so besser, so schmaler sind unsere Suchräume. Und wenn wir genaue Heuristiken brauchen, kann es sein, dass die Berechnung länger dauert als das, was es uns nützt. Okay, und irgendwo in der Mitte liegt der Erfolg. Das heißt, wir haben uns das Ganze nochmal angeguckt. Nur der einzige Unterschied hierbei war, dass hier unten nicht mehr die realen Nützlichkeiten sind. Hier ist das Spiel viel, viel tiefer, sondern dass das die angenommenen Nützlichkeiten sind. Und Sie sehen schon, wir machen die angenommenen Nützlichkeiten hier am Ende. Das heißt, wir haben exponentiell viele Knoten, nach denen wir die Nützlichkeit berechnen müssen. Und das ist natürlich etwas, wo wir nicht wahnsinnig viel Rechenzeit übrig haben, weil wir das für so viele machen müssen. Okay? Wir haben uns eine ganz elementare Nützlichkeitsfunktion mal angeguckt für Schach. Und was man in der Praxis sehr häufig macht, ist, dass man einfach dass man mehrere Nützlichkeiten hat, die man einfach gewichtet aufaddiert, das heißt, man kriegt irgendwie so einen linearen Term für die Nützlichkeit und dann hat man mehr Freiheit, natürlich, man kann feintunen, dadurch, dass man die Gewichte wählt. Man hat aber auch keine so richtige Ahnung, wie man das macht, ehrlich gesagt. Ja? Und man kann eben solche Gewichte vom Himmel fallen lassen, dass irgendjemand sagt, so, W1 ist ein Drittel, W2 ist ein Achtel und W5 ist dafür 1/2, irgendwie sowas. Das sollte sich möglichst zu 1 aufaddieren in der Praxis. Und man kann aber auch Dinge tun, man kann das lernen, man kann das über genetische Algorithmen machen und man hat da komplette Freiheit. Dies hier ist auch, wo Ihre Hauptarbeit eingehen wird für den Kalahar-Spieler. Gut. Was man sich bewusst sein sollte, ist, man ist am Approximieren. Ja? Das heißt, manchmal approximiert man falsch. Und das ist das Horizontproblem. Und sehr häufig ist es eben einfach so, dass sich die interessanten Dinge bei Spielen hinterm Horizont abspielen. Ja, wir hatten uns dieses Beispiel hier in Schach angeguckt. Und wenn die sich hinterm Horizont abspielen, dann kann man nicht erwarten, dass die Evaluationsfunktionen das auch tatsächlich finden. Und das ist eines der großen Probleme. Wir Menschen können wir gerade, wenn wir uns dieses Problem angucken und analysieren, können wir verstehen, dass da ein Horizontproblem ist. Aber Spiele-KIs, die auf Evaluationsfunktionen basieren, kriegen das typischerweise nicht raus. Ja, es müsste ja eine Evaluationsfunktion sein, die irgendwie diese Situation versteht und sagt, oh, wenn da ein Bauer ganz nah, ganz tief im schwarzen Feld steht, dann müssen wir aber aufpassen und zusätzlich uns überlegen und so weiter. Ja, einfach irgendwelche Zählmethoden kommen da nicht durch. Genau. Das ist im Wesentlichen eine Spezialsituation, eine besonders schlimme Spezialsituation für die Frage, wo suchen wir wie tief? Ja, das ist die Hauptfrage hier. Ja, wenn wir immer nur, wie diese Beispiele, die ich Ihnen gezeigt habe, wie die suggerieren, dass wir immer überall gleich tief suchen, da suchen wir ja die ganzen langweiligen Baumzustände genauso durch, wie die spannenden waren. Und dann werden wir auch relativ schlecht aussehen. Ja, das heißt, man muss sich irgendwie überlegen, wie komme ich dazu, an den richtigen Stellen den Suchraum zu explorieren. Und eine Idee hier ist das, wie man auf Englisch heißt, das Quiescent Search. Das heißt, man sucht da, wo sich was tut. Ja, beim Schach sind das typischerweise solche Austauschphasen. Die sollte man bis zu Ende durchsuchen, damit man einfach weiß, was am Ende passiert. Ja. Während viele andere Sachen, wo es im Wesentlichen irgendwie logistisch sieht, dass man seine Bauernreihe aufbaut oder so etwas, die sind dann nicht so spannend. Da kann man auch gar nicht so viel machen. Und insbesondere ist es zum Beispiel beim Schach so, dass man auf diese ganzen Eröffnungsbibliotheken zurückgreift. Ja, dass man sagt, es gibt da die, und ich weiß die Namen alle nicht, Müller-Eröffnung, und die sagt einem die ersten 12 Züge voraus, da weiß man einfach aus der gesammelten Erfahrung aller Schachgroßmeister sozusagen, das funktioniert genau dann, wenn man es so macht. Ja, und man kann sich auch darauf verlassen, dass die anderen auch die Müller-Eröffnung können und die wissen auch genau, was sie machen müssen, damit sie darauf reagieren können. Okay. Und das Gleiche gibt's für Endspiele im Schach. Und da muss man einfach irgendwie, die Sachen muss man fest einprogrammieren. Da kommt man einfach, wird man mit Suche einfach nicht besser als die gesammelte Erfahrung. Gut. Das war, was wir jetzt letzte Woche gemacht haben. Jetzt kommt im Wesentlichen die Hauptverbesserung des Algorithmus. Und das nennt sich Alpha-Beta-Pruning. Das heißt also, wir trimmen den Suchraum und das basiert auf einer ganz einfachen Idee. Hier ist sie. Ja, muss ich gut aufpassen, weil es gibt so einige Sachen, die in Vorlesungen, wo ich mich manchmal verrenne. Wenn man Flip-Flops erklärt und wenn man Alpha-Beta erklärt, dann komme ich manchmal aus der Spur. Deswegen müssen Sie mal gut aufpassen, denn wenn ich aus der Spur komme, werde ich Sie fragen, ob Sie es nicht erklären können. Also, die Idee ist die folgende. Ja? Wir minimaxen hier runter. Ja? Und wir kommen irgendwo hier an, wo wir einen N-Wert bei Min haben von dem Wert von N. Ja? Und sagen wir mal, N ist größer als M. Ja, das ist eine typische Situation, die haben wir ja mehrfach gesehen. Wir nehmen immer erst den linken Ast, Max Min, Max Min, Max Min, und irgendwann kommen wir da an, wo wir wissen, dass Min einen Wert von n, n stellen Sie sich bitte groß vor, erzwingen kann. Okay? Und wenn ich dann irgendwo weitersuche, in einem anderen Ast sehe, dass mein Max-Value m ist, ja, dann weiß ich, dass ich in diesen Teilbaum, Max-Value m, dieses der unterste Teilbaum, dass ich da nie reingehen werde. Warum? Weil ich ja schon vorher die Entscheidung n habe und ich will maximieren. M ist klein, n ist groß und dann wird dieser Teilbaum wird nie dazu beitragen, dass ich einen Schwesterknoten zu diesem min n kriege, der größer ist als n. Okay? Wir wollen den Suchraum trimmen. Wir wollen Arbeit vermeiden. Das heißt, am liebsten, die besten Suchräume sind natürlich diejenigen, die man nie besucht. Die kosten keine Rechenzeit, die kosten keinen Speicher, nix. Okay? Das heißt, wir merken uns, und hier ist es natürlich so, dass man sich nicht zu viel merken will, denn viel merken kostet wieder Speicherpreis in gewisser Weise. Ich will mir ein bisschen was merken, das mir es erlaubt, große Teile des Suchraumes abzuschneiden. Und hier brauche ich mir immer nur letztlich das beste N zu merken, weil je besser das N ist, so mehr kann ich dann später abschneiden. Okay? Gut. Wie ist das hier? Können wir hier Suche vermeiden? Was meinen Sie? Ja, vielleicht gehen wir nochmal zurück. Die Situation ist, dass wir einen linken Knoten haben, der einen großen Wert hat und dann weiter rechts im Suchbaum Knoten haben, die kleiner sind. Ja. Könnten Sie ein bisschen lauter sprechen? So verstehe ich es nicht mal ich. Ja? Ja? Genau. Wir sind hier, diesen Zweierknoten. Ja? Den brauchen wir nicht, weil wir stellen uns wieder vor, dass da unten noch weitergeht. Das ist wichtig. Ja, sonst kann man hier tatsächlich nichts sparen. Aber dieser Zweierknoten, den wir ja maximieren wollen, darunter, das brauchen wir nicht mehr zu machen. Ja? Und dann können wir tatsächlich etwas sparen, denn wir wissen, dass wir hier darunter auf jeden Fall kleiner gleich 2 sind. Ja? Wir haben hier, wir brauchen tatsächlich die anderen Knoten nicht auszuführen. Ist uns doch wurscht, denn wir wissen, dass min sich für die 2 entscheiden wird. Ja? Oder wenn da noch eine 1 wäre, würde er wahrscheinlich die 1 nehmen, aber trotzdem. Uns interessiert es nicht mehr, weil wir zu diesem Zeitpunkt schon wissen, dass wir das nehmen werden. Okay? Das heißt, selbst in diesem trivialen Beispiel können wir schon Arbeit sparen. Ja, wie macht man das? Wir machen etwas, das nennt sich Alpha-Pruning. Wir merken uns einfach, was ist unser Wert, ja, und vorbelegt natürlich, weil wir keine Informationen haben, mit Minus unendlich. Und wir merken uns den sogenannten Alpha-Wert. Über den haben wir auch keine Informationen, also ist es genauso, ja, Minus unendlich. Dann marschieren wir fort, wir gehen zum ersten Min-Knoten, genauso ist die Vorbelegung, gehen dann runter, finden da eine 3 Und dann merken wir, dass die, haben wir ja bereits hochpropagiert, die drei hier. Und wir explorieren weiter und sehen hier tatsächlich, drei ist das Beste, was wir schaffen können. Und propagieren den Alpha-Wert. Wir sehen es hier, 3 hoch. Okay? Für den Alpha-Wert im MIN-Knoten interessieren wir uns bisher noch nicht. Dann gehen wir weiter. Nächster Schritt. Ja, gucken uns wieder an MIN an und nehmen die Alpha gleich 3 mit rüber und kriegen hier eine 2. Merken, aha, 3 können wir schon schaffen. 2 ist also, wäre der Minimumswert, den wir hier hätten, ist also für uns weiter uninteressant. Alpha gleich 3 ist ungeändert und können dann weitermachen. Okay? Wir haben hier also den Suchraum etwas getrimmt und einfach deswegen, und wir können die Entscheidung in einem rekursiven Algorithmus, wie wir ihn ja betrachten, dadurch lokal treffen, dass wir uns ein zusätzliches Argument mit übergeben, nämlich den Alpha-Wert. Okay? Alpha-Pruning, schöne Sache. Wir sparen tatsächlich Arbeit für ein Minimum an zusätzlichen Aufwand. Nun, offensichtlich, das, was wir für Max machen können, können wir auch für Min machen und wir können sogar annehmen, weil wir ja wissen, dass Min optimal spielt, dass der das auch tut. Denn es verändert das Ergebnis ja hinterher nicht. Wir wissen nur, wir kriegen das gleiche Ergebnis mit weniger Arbeit. Und das heißt, wenn wir das gleiche für Min anwenden, wir müssen ja Min immer mitrechnen als Max, weil wir ja rauskriegen müssen, was kann Min am schlimmsten anrichten, dann können wir die beiden Sachen zusammen machen und dann kriegen wir Alpha-Beta-Pruning. Wenn Sie sich jetzt noch erinnern an den Pseudocode, den wir eben an der Wand hatten, von wegen Minimax-Suche, dann werden Sie sehen, dass wir dieses Alpha-Beta-Suche, dass das eine kleine Änderung ist. Also es ändert sich nichts am Grundgerüst dieser ganzen Geschichte. Ja, wir haben immer noch 2 gemeinsam rekursive Funktionen, ja, die einfach durch alle möglichen Aktionen gehen. Und das Einzige, was wir tun, ja, ist, dass wir mehr Werte übergeben, ja, plus unendlich und minus unendlich. Hier bei Max Value übergeben wir ein Alpha und ein Beta. Alpha ist immer der Max-Wert, unterhalb dessen wir abschneiden können. Beta ist der Min-Wert, den geben wir im Wesentlichen weiter. Ja, also wir geben hier Alpha und Beta an den rekursiven Aufruf von Min-Value weiter. Wir gucken uns, wir setzen Alpha neu, das ist eine neue Zeile, die wir vorher nicht hatten. Und wenn unser Wert größer gleich Beta ist, dann geben wir direkt einfach diesen Wert zurück. Ja, das ist einfach, wir brauchen nichts mehr zu machen. Das war, was ich jetzt hier gerade gezeigt habe, war das Beta-Pruning und dann haben wir natürlich das Alpha-Pruning hier unten, weil wir da auf Alpha kommen. Und die Invarianten habe ich da in Rot aufgeschrieben, nämlich das Value immer größer gleich Beta ist und das Alpha größer gleich Beta ist. Und das sind so die Invarianten der Rekursion. Okay? Das heißt, 2 neue Zeilen, die eigentlich fast nichts tun, außer dass sie etwas abschneiden in diesen Minimax-Algorithmus. Reingebastelt, fertig ist die Laube. Okay, kostet fast nichts. Die Frage ist, hilft's was? Und da möchte ich nochmal ein kleines Beispiel durchgehen. Und weil wir immer Alpha kleiner gleich Beta haben, dann können wir uns so ein bisschen vorstellen, dass Alpha und Beta uns ein Intervall geben, innerhalb dessen wir suchen müssen. Ja? Deswegen schreiben wir das als die relevante Information hier, die wir uns in jedem Knoten merken müssen, ist einerseits der Wert, wie bisher in Minimax, und natürlich Alpha und Beta. Das heißt, wir kommen rein in das Problem mit Minus und Plus unendlich. Wir gehen in den Minimumsknoten, finden dann als eine Aktion eine 3. Ja, die 3 wird sowohl als jetziger Wert als auch als Beta-Wert hochpropagiert. Wir suchen weiter, finden eine 12, die aber, und minimiert ja, keine Rolle spielt. Und 8, hier können wir auch im Übrigen nichts sparen, denn es könnte ja sein, dass danach noch eine 2 oder eine 1 kommt. Und haben hier durch vollständiges Durchsuchen des Suchbaums für Min den Wert 3 und den Beta-Wert 3 rausgekriegt, propagieren den wiederum als Alpha-Wert für Max nach oben, gehen dann in den zweiten Ast, diesmal mit einem Alpha-Wert von 3 und sehen, dass wir hier bei der 2 die den wir dann als Beta-Wert hochpropagieren können, die anderen Äste nicht mehr angucken müssen und kriegen dann hier, gehen dann weiter in den dritten Ast, wieder mit einem Alpha-Wert von 3, sehen, dass wir eine 14 erreichen können und kommen mit dem Beta-Wert immer weiter runter. Haben so einen, ich will mal sagen, kleinen Gewinn erzielt. Eine Sache, die Sie sich überlegen sollten an dieser Art von Beispiel, ist, dass wir haben hier ja einen, ich will mal sagen, fast deterministischen Algorithmus. Ja. Dieser Algorithmus hat nur noch eine Möglichkeit zur Wahl offen. Ja, und das ist die Wahl, welche Aktion ich zuerst durchrechne. Ja, für Max und Min und so weiter. Und diese Wahl, stellt sich heraus, macht einen Unterschied. Das heißt, da sollte man aufpassen. Und da hat man natürlich mehrere Möglichkeiten, mehrere Heuristiken. Und insbesondere, und das sollten Sie sich wirklich mal an der Tafel oder mit Bleistiftpapier ausrechnen, wenn wir diesen hier zuerst gewählt hätten, den rechtesten, hätten wir mehr Arbeit vermeiden können im Pruning. Weil der Alpha-Wert wäre hier 2 gewesen und dann hätten wir diesen Ast nicht mehr so viel machen müssen. Okay. Das heißt, es macht einen Unterschied. Und immer wenn es einen Unterschied macht, sollte man das ausnutzen. Ja? Es wird sicherlich nicht reichen zu sagen, oh, wir gehen immer von rechts nach links, statt von links nach rechts. Das ist natürlich Quatsch. Die Frage ist, was steckt dahinter? Was ist der Grund dessen, dass ich da hätte mehr Arbeit sparen können? Und es stellt sich heraus, dass man die jeweils besten Knoten, wenn man die zuerst wählt, dann kann man am meisten Arbeit sparen. Wiederum gibt es hier zwei Möglichkeiten, sich dieser Sache bewusst zu werden. Das, die eine ist, dass die Theorie einem was sagt. Ja, Alpha-Beta-Pruning, das verstehen wir sofort aus der Theorie. Wir können gewisse Berechnungen weglassen, ohne dass wir irgendwie etwas am Ergebnis ändern. Das ist ideal. Wenn wir eine Heuristik, in diesem Fall einen Suchbaumtrimmer haben, der wirklich nichts ändert, dann sollten wir das auf jeden Fall machen. Wenn allerdings die ganze Sache heuristisch ist, zum Beispiel diese Ordnungsheuristiken, ja, man nimmt jetzt das Beste zuerst, dann weiß man ja nicht, wie viel M das einbringt. Ja? Und da muss man dann eben einfach, muss man es ausprobieren. da muss man mal über ein paar Millionen Schachspiele rausgehen und sagen, naja, wo kriege ich denn bessere Ergebnisse? Oder man muss verschiedene Varianten gegeneinander spielen lassen und rauskriegen, welche Variante gewinnt denn meistens. Und hier ist die Erfahrung, dass man so eine Art Best-First-Approach am besten fährt. Alpha-Beta-Pruning bleibt trotzdem eingeschaltet. Ja, das ist ja eine Heuristik, wie man am meisten den Suchraum trimmen kann. Okay, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ich gehe nochmal ein klein bisschen zurück und erweitere das so ein bisschen, um nochmal zu zeigen, dass sich tatsächlich so ein bisschen was ändert. Also wir sind jetzt in dem rechtesten Baum. Ich habe hier die Nützlichkeiten ein wenig geändert. Wir haben hier eine 5 gesehen. Werden hier weiter maximieren. Ich gehe ein klein bisschen tiefer in die ganze Geschichte rein. Haben da eine 14 und wir sehen, dass man da nicht weitersuchen kann, muss und beziehungsweise wenn da hinten irgendwo eine 2 kommt, dass ich da auch nicht weitersuchen muss. Ja, das heißt, wir sparen, je tiefer wir kommen, natürlich umso mehr. In jeder Ebene sparen wir wieder neue Teilbäume. Ja. Und natürlich die Teilbäume, die es gar nicht erst gab, ja, wie zum Beispiel in diesem mittleren Ast, die sparen wir gleich mit. Okay? Das heißt, da drängt sich doch die Frage auf, wie gut wird das eigentlich? Ja, wie gut kann das maximal werden? Und ich behaupte da mal, wenn wir einen Branching-Faktor, eine Baumbreite, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Wenn man eine Baumbreite von B hat und bis zu einer Tiefe D suchen kann in Minimax, dann können wir mit Alpha-Beta-Pruning doppelt so tief suchen. Wie kommt das? Irgendwelche Ideen? Angenommen, Sie hätten das erfunden, Alpha-Beta-Pruning, haben sich ordentlich auf die Schulter geklopft und sagen, ja, klasse. Ja. Und dann kommt Ihr Betreuer und sagt, ja, in der Praxis ist das natürlich gut, aber wenn Sie hier promovieren wollen, dann müssen Sie auch ein bisschen Wissenschaft machen. Ja, gute Ideen reichen nicht. Wie gut ist das Ganze denn? Wieso kann man theoretisch gesehen das Beste, eine Verdoppelung der Suchtiefe zu kriegen? Was Sie sich dafür überlegen müssen, ist, wenn Sie im Moment jetzt mal kurzzeitig, oder sind wir ja immer, Max sind, dann müssen Sie sich mal überlegen, was für Suche kann ich denn sparen, idealerweise. Ja, ich kann ja immer nur die Hälfte aller Suchen sparen. Ich muss immer noch die ganzen Mins mir überlegen. Ja, aber die Min-Aktionen, die könnten wie in diesem Fall auf eine Aktion zusammenschrumpfen. Ja, stellen Sie sich das Ganze mal so richtig exponentiell breit vor, dass wir dann den ersten Min voll durchsuchen müssen, da spielt dann ja kein Klavier mehr. Aber wenn die anderen alle noch eins sind, dann fällt sozusagen die gesamte Schnurrt der Baum, die Baumbreite, schnurrt sozusagen auf keine Wahl zusammen. Und dual dazu natürlich das gleiche für Min. Ja, das heißt, wir können sozusagen, wir haben immer eine Ebene, jede zweite Ebene enthält idealerweise keine Wahl mehr. Das heißt, wir haben genau eine Verdoppelung der Suchbreite. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn wir diese Ordnungen, wenn die Ordnungsheuristiken gut sind. Ja. Wenn wir die doof wählen, ja. Denn im Prinzip ist es so, wenn wir das so wählen, dass wir das erste Gute haben, dann kriegen wir da eine vollständige Suche und wenig Alternativen später. Wenn wir es genau verkehrt rum machen, dann haben wir überall die volle Suche und erst hinterher können wir was sparen. Spielt dann keine Rolle mehr. Wir müssen sehen, dass wir praktisch die Wahlen am Anfang machen. Ja, und wenn das der Fall ist, dann kriegen wir große Ersparnisse. Denn in einem exponentiell tiefen Baum doppelt so viel suchen zu können, das macht einen riesen Unterschied. Und das Verrückte ist, und deswegen kriegen Sie überhaupt hier nur Alpha-Beta-Pruning beigebracht, ist, dass man das tatsächlich in der Praxis auch erreichen kann. Sehr häufig ist es so, dass Theorie und Praxis echt weit auseinander liegen. Aber in diesem einen speziellen Fall ist es so, dass man das im Wesentlichen realisieren kann. Diese Optimierung des Algorithmus ist so gut. Was muss man dafür machen? Man muss einerseits Alpha-Beta-Pruning machen, das kostet fast nichts. Ja, wir müssen uns zwei zusätzliche Zahlen merken. Geht vollkommen im Rauschen unter. Wir haben eine konstante Anzahl zusätzlicher Vergleiche, keine weiteren rekursiven Aufrufe, nichts. Ja, das heißt, wir sind echt am Sparen. Und wir müssen sehen, dass wir die Ordnung, die Reihenfolge, in der wir den Baum durchsuchen, dass wir die in der richtigen Reihenfolge machen, sodass sich die Ersparnisse maximieren. Und dann kommt man ungefähr doppelt so weit im Look-Ahead. Und das macht was aus, ob man sechs Züge weit vorausgucken kann im Schach oder 12. Ja, 12 Züge voraus oder 12 Halbzüge in diesem Fall Voraussicht zeigt, dass wir ganze Austauschphasen oder so etwas durchspielen können. Und dann wissen wir, dann ist der Horizont eben einfach, wir können doppelt so weit gucken. Und das macht einen riesen Unterschied. Gut. Damit würde ich sagen, machen wir eine Pause. Treffen uns um 17:55 wieder. Und dann möchte ich Ihnen ein Verfahren vorstellen, das die ganze Sache probabilistisch macht, was dann auch tatsächlich irgendwie zu AlphaGo führt. Und ich möchte ganz an der Oberfläche Ihnen zeigen, wie solche Sachen jetzt in der Praxis tatsächlich gemacht werden. Gut. 17:55. Also, wollen wir mal weitermachen. Wenn wir jetzt nochmal so zurückdenken, was haben wir hier gemacht? Wir haben den systematischen Ansatz gewählt. Ja, wir waren vorher am Anfang total systematisch, indem wir versucht haben, alles durchzurechnen. Das ist schief gegangen. Daraufhin haben wir den Ansatz gewählt, systematisch modulo Evaluierungsfunktionen. Ja. Das ist besser, wenn die Evaluierungsfunktionen ordentlich sind. Ja, das ist im Prinzip genau das Gleiche, was wir bei der Suche gemacht haben. Wir haben uns zuerst angeguckt, wie man uninformierte Suche macht. Ja, das ist wunderbar systematisch, rauskommt im Wesentlichen Iterative Deepening Search. Und ich glaube, mit dem kleinen Beispiel zur Pfadplanung, vielleicht hat der eine oder andere hier ja auch mal noch ein bisschen damit gespielt, hat man deutlich gesehen, dass, wie systematisch das ist. Ja, mit dem Erfolg, dass es nahezu keinen Erfolg hatte. Als nächstes haben wir uns informierte Suche angeguckt und im Wesentlichen war die Sache, wir haben irgendwie externes Wissen eingegeben, dazu gebracht und das hat einen irrsinnigen Unterschied gemacht und rauskommt im Wesentlichen die Empfehlung, A-Stern zu machen. Und als drittes, was wir gemacht haben, war lokale Suche, dass man einfach sagt, okay, Systematik ist wunderbar für die KI-Vorlesung, aber wenn wir wirklich was rauskriegen wollen, dann können wir diese Speicherplatz, selbst die Speicherplatzanforderungen von A-Stern nicht erfüllen und wir machen einfach unsystematisch Hill Climbing oder Simulated Annealing oder genetische Algorithmen und so weiter. Ich will jetzt nicht so klingen, als ob das immer das Beste sei. Ja, sehr häufig ist man mit A-Sternen gut bedient, wenn man eine gute Heuristik hat. Und nur dann, wenn man mit sowas wie A-Sternen nicht weiterkommt, wird man dann sowas wie lokale Suche machen. Und in der Praxis sind das sehr häufig, tritt diese Situation sehr häufig auf. Selbe Situation hier. Erst haben wir es ganz heuristisch versucht, ja, alles abzusuchen, das klappt nicht. Dann haben wir es über Heuristiken versucht und das klappt relativ gut. Und viele Spiele, da kann man menschliche Niveaus erreichen, indem man genau Alpha-Beta-Pruning mit ordentlichen Heuristiken macht und kommt damit durch. Und dann gibt's noch die anderen Spiele, wo man mehr braucht. Wo einfach die Suchräume so groß sind, dass man selbst mit Alpha-Beta-Pruning, mit Endspielbibliotheken, mit Eröffnungsbibliotheken, mit allerlei Kunstgriffen, die man sonst so hat, nicht durchkommt. Und das Hauptbeispiel dafür in der Spielewelt ist Go. Ja, wir haben gesehen, wir haben etwa 10 hoch 40 für Schach Zustände, wir haben 10 hoch 120 Zustände für Go. Dann kann man sich vorstellen, dass dazwischen irgendwo eine Linie ist, wo man was Neues machen muss. Also nicht für, nicht erstaunlicherweise ist es so, dass wir vor knapp 20 Jahren, stimmt das? Ja, knapp 20 Jahren, in gewisser Weise Schach geknackt haben, als das bis dahin schwierigste Spiel. Und dass es dann 20 Jahre lang nichts gab, was in Go auch nur irgendwie rankam an menschliche Großmeister. Und jetzt gerade in diesem Frühjahr ist AlphaGo, hat also AlphaGo eine echte Chance gehabt, hat gewonnen. Und es ist relativ klar, dass damit Go geknackt ist. Was hat man gemacht? Ja, was man gemacht hat, sind zwei Dinge. Man hat einerseits eine unsystematische Suchmethode genommen und man hat gleichzeitig neuronale Netzwerke genommen, um so etwas wie Heuristiken und so etwas zu lernen. Nicht ganz von ungefähr kommen diese Erfolge aus dem Google-Lager. Google hat in den letzten 10, 15 Jahren extrem in maschinelles Lernen investiert. Die haben alles, was man dafür braucht. Die haben praktisch unlimitierte Rechenleistung. Ja, die haben keiner weiß mehr genau, wie viel die, also Google weiß es wahrscheinlich, wie viele Prozessoren sie haben, aber es geht wahrscheinlich in die zwei- bis dreistellige Anzahl von Millionen von Prozessoren, die die haben. Und darauf kann man natürlich riesengroße Simulationen fahren, ohne dass man das merkt. Praktisch. Ja, das geht im Rauschen der normalen Dinge unter. Und da kann man natürlich auch dann sehr viel Machine Learning machen. Gleichzeitig hat es in den letzten Jahren sehr große Fortschritte in Theorie und Praxis des maschinellen Lernens gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie so mal sowas wie Deep Learning gehört haben. Das ist eine der jetzt sehr erfolgreichen Methoden, die einfach die Möglichkeiten der Dinge, die man mit maschinellem Lernen machen kann, potenziert haben. In der Wissenschaft ist es so, dass egal, was man im Moment macht, irgendjemand sagt immer, ja, können wir nicht Deep Learning machen? Ja, und häufig haben sie recht. Häufig haben sie auch Unrecht. Aber und viele Sachen macht man immer noch besser mit symbolischer künstlicher Intelligenz. Aber das ist so der Riesenhype im Moment. Und das ist im Prinzip, was die da für AlphaGo gemacht haben. Ja? Neuronale Netzwerke und zusammen mit einer Suche, die nicht mehr systematisch ist, wo man nur Teile des Suchraums untersucht. Diese Quiescent Search, die ich so am Rande erwähnt habe, ist nicht unsystematisch. Ja, das ist ein großer Unterschied. Da sucht man sozusagen, da ist die Abrisskante, wo man nicht mehr sucht, ist nicht mehr gerade. Ja, aber man durchsucht einen gewissen Teilbaum, der durch eine, wie auch immer, gegebene Abrisskante gegeben ist. Durchsuchen wir weiterhin systematisch und versuchen, optimal uns zu entscheiden. Monte-Carlo-Baumsuche ist komplett anders. Da verzichtet man komplett darauf. Ja, da rennt man erstmal eine Weile irgendwie so rum und versucht, interessante Gebiete ausfindig zu machen. Und das möchte ich, diese beiden Teile, die in AlphaGo da verbunden werden, möchte ich Ihnen so ein kleines bisschen vorstellen heute. Das ist natürlich nichts etwas, wo wir wirklich in die Tiefe gehen können, weil man da sehr viel von neuronalen Netzen verstehen muss. Das Monte-Carlo-Suche, das kann man schon so einigermaßen verstehen. Und da möchte ich jetzt einmal durchgehen. Okay? Es gibt hier für Monte-Carlo zwei Ideen. Das eine nennt sich Monte-Carlo Sampling, also dass man den Baum sich teilweise anguckt und darauf aufbauen, dann tatsächlich Monte-Carlo Baumsuche, wo man dann einen Suchalgorithmus hat. Monte-Carlo Sampling macht man dann, wenn man mit normalen Evaluationsfunktionen nicht mehr weiterkommt. Und da hat man die Idee bei diesem Monte-Carlo-Sampling, dass man einfach mal sich den Baum recht tief, aber unsystematisch anguckt. Ja? Wir erinnern uns, im Minimax ist es so, wenn man runterkommt, bis man an die Blätter kommt, ja, dann weiß man, wie es ist. Ja, das heißt, da hat man den echten Wert und dadurch eine Approximation. Und es ist ja gar kein Problem, wenn man die ganzen Äste weglässt. Einfach pschum, die Bummen, sagen wir mal, ja, Schach ist immer irgendwie nach 100, 200 Zügen zu Ende. Ja, länger Zeit haben die gar nicht. Das heißt, man kommt dann irgendwie runter, kommt man immer, kein Problem. Man kommt nur nicht systematisch runter. Und wenn man runterkommt bis zu einem Endknoten, dann hat man auch die echte Evaluation. Dann weiß man, ob man gewonnen hat. Man weiß nur nicht mehr, ob das das Maximum oder das Minimum ist. Irgendwo ist es dazwischen. Ja, das heißt, das ist was Monte Carlo Sampling macht. Das errechnet Heuristiken, indem es nicht systematisch irgendwo runter bis zu den Blättern geht, nachguckt und dann das alles wieder hochpropagiert. Und das könnte man als, oder das kann man als eine Evaluationsfunktion annehmen. Das ist so ein bisschen so wie diese Manhattan-Distanz, wo man sagt, okay, ich betrüge jetzt mal. Ja? Das gibt mir auch nicht eine vollständige Lösung, aber etwas, was eine relativ fundierte Heuristik wird. Und in gewisser Weise kann man Monte Carlo Sampling sich auch so vorstellen. Und dann kann man ganz normales Alpha-Beta-Pruning mit Monte Carlo Sampling machen. Und das ist auch in einigen Situationen erfolgreich. Die Alternative ist, dass man einfach sagt, okay, ich gebe Alpha-Beta und alles vollständig auf und baue meinen eigenen Baum. Monte Carlo-mäßig. Ja, und benutze nicht das systematische Alpha-Beta-Pruning als, ich will mal sagen, Skelett meines Algorithmus, sondern dieses Monte-Carlo-Sampling. Das ist also, wollen wir uns jetzt beides mal angucken. Ja, das Sampling ist tatsächlich die Idee, dass man einfach tief absteigt und nur einen sehr kleinen Teil des Suchraums exploriert, um eine Heuristik zu kriegen. Und Monte Carlo Baumsuche ist in gewisser Weise die Unsystematik gleich zum Hauptprinzip zu erklären. Und es stellt sich heraus, dass für Go der zweite Ansatz einigermaßen funktioniert. Ja, wir gucken uns das jetzt mal an. Ja, die Idee ist die folgende. Wir haben einen Knoten und wollen rauskriegen, wie ist das denn jetzt? Wie sehen denn meine Nachfolgeknoten aus? Ja, ich interessiere mich für die Werte, für die heuristischen Werte, die Evaluationswerte von drei Nachfolgeknoten und muss dafür die durchschnittliche Nützlichkeit ausrechnen. Ja, ich werde das Ganze jetzt nicht im Zweierspielmodus aufschreiben. Dafür sind die Folien zu klein. Ja, man kann das auch in gewisser Weise Singleplayer-Betrieb ganz gut sehen. Da kann man einfach mehr sehen. Deswegen mache ich hier jetzt keinen Minimax, sondern einfach nur die Idee. Das zu verminimaxen ist eine schöne Übungsaufgabe. Okay? Das heißt, was machen wir? Wir wählen zufällig einen Knoten aus, samplen den und bohren total tief in die Tiefe. Sie sehen, da an jeder dieser Entscheidungsstellen gibt es noch irgendwie 7 oder 8 oder sowas andere Alternativen. Aber wir bohren bis ganz nach unten zu den terminalen Knoten durch und sagen wir mal, wir finden dann eine 10. Okay? Ich erzähle Ihnen die Story jetzt mit terminalen Knoten. Man könnte natürlich das Ganze auch wiederum auf eine Evaluationsfunktion abstellen. Zum Beispiel, man hätte eine Evaluation, die gut im Mittelspiel ist. Dann kann man immer, statt die durchzustoßen bis auf die terminalen Knoten, kann man auch irgendwie durchstoßen bis zu einer Situation, wo man das Gefühl hat, dass die Evaluationsfunktionen greifen. Ja, es könnte ja sein, dass das im Anfangsspiel die Evaluationsfunktionen sehr schlecht sind. Und also die Möglichkeiten hat man hier. Man hat hier immer sehr viele Knöpfe, an denen man drehen kann. Und die Story, die ich Ihnen jetzt erzählen will, aber die nicht die einzige ist, die man sich da denken könnte, ist, dass wir runterstoßen bis zu den terminalen Knoten und dann tatsächlich finden wir da eine 10. Ja, und dann können wir das Ganze wieder zurückziehen und wir merken uns, wir sind schon mal bis zu einer 10 runtergekommen und ich habe den mittleren Ast einmal evaluiert. Ja, was mache ich als nächstes? Naja, ich guck mal, wie das denn mit dem anderen so ist. Wir wollen ja uns entscheiden zwischen den drei Aktionen, die wir in diesem Top-Knoten haben. Ja, marschieren Bumsfallera runter und da sieht die Sache noch viel besser aus. Ja, wir stoßen auf eine 70. Wird alles vermerkt und dann explorieren wir den dritten Ast runter und dann haben wir schon mal eine Idee, was man machen sollte. Ja? Wir sollten nach links gehen, ja, weil der durchschnittliche erwartete Wert ist bei dem linksten Knoten am besten. Nun können Sie sich vorstellen, dass wenn man so ein Sampling macht, ja, dass das ein Sample ist, gibt einem meistens nicht wahnsinnig viel, gibt einem nicht wahnsinnig viel Information. Deswegen, was man einmal machen kann, kann man auch mehrfach machen. Ja, ups, das war zurück und nicht vorwärts. Ja, man kann jetzt dann nochmal zurück samplen. Hier finden wir noch eine zusätzliche 30 auf dem rechten Ast. Da werden wir zwischen einer 40 und einer 30 den Mittelwert bilden, kriegen also in dem einzigen Ast, den wir zu diesem Zeitpunkt hier gesampelt haben, zwei Samples mit 35, marschieren hier runter, kriegen im linkesten Ast zu der 70 noch eine 50, gibt uns insgesamt eine 60 und ja, wir finden hier eine 55 und man kann sich vorstellen, dass gerade wenn die Bewertungen über die Blätter relativ stark fluktuieren, dass man dann irgendwie mehrere braucht. Denn typischerweise ist es nicht so, dass man durch den ersten Zug schon entscheidet, ob man gewinnt oder nicht. Ja, das heißt, man erwartet irgendwie, dass es an den Blättern irgendwie fluktuiert. Und deswegen muss man natürlich mehr samplen. Da Samplen relativ billig ist, ja, wenn wir sagen, mehr als 200 tief sind bei Schach die ganzen Lösungen sowieso nicht, ja, 200 runter bin ich natürlich in der Millisekunde. Ja, dann kann ich auch tatsächlich ein klein bisschen samplen und wenn ich das immer meinen Ast zufällig wähle, sollte es mir auch einigermaßen repräsentative Werte geben. Ja. Ja, die Frage war, warum nehme ich den Durchschnitt und nicht den Maximalwert? Da kommt natürlich immer die Minimaxigkeit rein, ja, weil ich mich auch dafür interessiere, was der Gegner macht. Und darüber kann ich keine Voraussage machen. Ich möchte wissen, was ist so im Durchschnitt zu erreichen, wenn ich links gehe, was ich hier ja täte. Das ist genau wie bei Minimax. Interessiert uns auch nicht, was die größte zu erreichende Nützlichkeit ist. Denn das geht typischerweise davon aus, dass Min irgendwann doofe Sachen macht. Und davon möchten wir irgendwie nicht ausgehen, ohne dass wir sehr viel über Min wissen. Ja, das ist noch eine Geschichte, sozusagen, was weiß ich über meinen Gegner, was beim menschlichen Schach oder Spielern tatsächlich eine große Rolle spielt. Was aber noch, soweit ich das überblicke, in Spielen, also in Spielprogrammen noch nahezu unerforscht ist. Aber es kann sehr gut sein, dass ich ganze Zweige der Literatur nicht kenne. Also ich weiß von nichts, wo es wirklich stark erforscht wird. Bei einem Programm ist auch immer nicht so ganz klar mehr, gegen wen man spielt. Okay? Das ist jetzt Monte Carlo Sampling. Und die eine Sache, die einem auffällt hier, ist, dass wir stoßen immer weit tief durch, explorieren Teile des Suchraums und dann schmeißen wir es alles wieder weg. Ja, das ist, was hier passiert. Und dann benutzen wir das, was wir rausgekriegt haben, als eine Evaluationsfunktion. Das sieht man, glaube ich, hier ganz gut. Ja. Am Anfang saßen wir hier mit dem gleichen Baum in gewisser Weise. Dann haben wir exploriert und am Ende wissen wir tatsächlich, in welche Richtung wir gehen sollen. Wahrscheinlich links, und das könnten wir dann jetzt einfach mit einer Alpha-Beta-Pruning-Minimax-Lösung hier hinkriegen. Gut. Ja. Was man auch machen kann, ist, dass man sagt, ich will doch nicht diese ganze Information, die ich habe, wegschmeißen. Und dann kann man natürlich irgendwie anfangen und sagen, jetzt merken wir uns doch einfach mal den Baum. Was passiert denn dann? Das heißt, wir können uns die Arbeit, die wir gemacht haben, können wir uns irgendwie, da können wir Nutzen draus ziehen. Wir fangen jetzt also nochmal an, ja, machen das Gleiche, nur schmeißen wir nicht gleich alles wieder weg. Ja. Dann machen wir genau das Gleiche wie bisher. Wir bohren runter bis zu den Terminalen und merken uns aber für jeden Knoten, was wir getan haben. Ja, wir wollen ja alles evaluieren und wollen das einfach, wollen die Informationen, die wir schon mal errechnet haben, nicht wegschmeißen. Das heißt, wenn wir das erste Mal runtergebohrt haben, dann wissen wir, hier oben sind wir für drei Aktionen, interessieren wir uns daran. Ja, während wir bei dem mittleren Knoten, den wir tatsächlich ja auch mit exploriert und gesampelt haben, wissen wir, dass wir eine Expansion gemacht haben und dass der durchschnittliche Reward 10 ist. Ja, wir haben uns nicht mal angeguckt, was sind die Alternativen, deswegen haben wir da nur eine Spalte. Ja? Und wir machen genau das weiter, was wir vorher auch gemacht haben. Wir merken uns nur mehr. Ja? Wir bohren durch bis auf Blood Level, kriegen eine 70. Und ja, an dem Top-Knoten merken wir uns alles wie bisher. Und wir merken uns bei dem mit explorierten Knoten und bei allen denen, die da drunter sind, oder auch nicht, ja? Da muss man sich auch überlegen, wie viel merke ich mir? Oder merke ich nur 7 oder irgendwie krumme Tiefen? Wie merke ich mir die da? Und aber man kann sich da eben, man kann da ein gewisses Caching betreiben. Ja? Machen wir mal weiter. Wir samplen weiter, kriegen eine 40 und merken uns hier in diesem Beispiel, wie gesagt, es muss nicht immer bis auf Tiefe 2 sein, das kann auch beliebige andere Tiefen, merken wir uns diese ganzen Dinge hier, vor allen Dingen, wenn wir eine andere Wahl wählen als das letzte Mal, merken wir uns auch in diesem Beispiel jetzt wiederum in etwas tiefere Tiefen. Also wir sprechen hier über Monte Carlo Baumsuche. Und Sie sehen schon, was hier passiert. Wir bauen tatsächlich einen Baum auf, statt nur eine Evaluationsfunktion. Und Sie können sich vorstellen, wie es weitergeht. Das ist so der Baum, den wir dann kriegen. Das hat zwei Vorteile. Das eine, wir wissen, tiefer im Baum haben wir Evaluationsfunktionen. Und selbst nachdem wir uns dann irgendwann entschieden haben, so, Zeit ist vorbei, jetzt machen wir mal einen Schritt, können wir immer noch den nächsten Baum weiter benutzen, den wir schon teilevaluiert haben. Ja, das ist jetzt, wir haben uns entschieden und dann können wir diese Information schon benutzen und dann machen wir natürlich rekursiv weiter. Evaluieren vor uns hin. Die Geschichte, die wir bisher hatten, können wir dann vergessen und so weiter und so fort. Das Skelett des Baumes ist ein anderes, aber die Idee ist noch immer die gleiche. Wir samplen runter und benutzen die Information, um uns in der Suche zu verhalten. Und im Prinzip könnte man dies hier auch genauso gut als Monte Carlo Sampling mit Caching charakterisieren. Ja? Wir haben wieder viele, viele Knöpfe, an denen wir drehen können. Wie tief samplen wir? Gibt es irgendwelche Knotenordnungen? Nehmen wir die besten zuerst? Wo samplen wir? Was merken wir uns? Und alle solche Sachen. Man muss ja, also, die Gefahr ist immer, wenn ich hier irgendwelche Algorithmen vorstelle, dass es dann so klingt, als wäre alles zwangsläufig und so genau müsste man es machen. Erstens, wenn man diese Algorithmen entwickelt, weiß man nicht, wie man es machen soll. Ja? Man weiß erst hinterher, ob es das was bringt. Sehr häufig hat man eine tolle Idee und denkt, Mensch, so muss man es machen, dann kommen wir viel tiefer. Und dann implementiert man es und es ist fürchterlich. Ja? Weil irgendeine andere, man hat irgendwas übersehen, ja, irgendeinen praktischen Effekt. Man macht ja meistens irgendwelche Annahmen, wenn man sich überlegt, wie sieht die Verteilung von gewinnenden Spielen auf der Ebene der Blätter aus und muss deswegen und wählt dann letztlich aus. Ja? Und sehr häufig weiß man nur, wenn man es praktisch gemacht hat, was funktioniert. Auch die AlphaGo-Leute haben sehr häufig Programme gebaut vorher, die eben nicht gewonnen haben. Publizieren tun sie genau eins. Und dann schreiben sie ein Papier darüber, in dem steht möglichst drin, ja natürlich muss man dieses und jenes machen. Das stimmt nur so halb. Im Nachhinein weiß man, dass es natürlich so war und dass das geklappt hat. Vorher wusste man das nicht. Und es gab sehr viele Alternativen und man versteht bis heute sehr häufig nicht, warum gewisse Sachen klappen und warum gewisse Sachen nicht klappen. Das heißt, wir haben hier viele Möglichkeiten, die man machen kann. Und Sie können natürlich ohne weiteres Monte Carlo Baumsuche für Ihren Kalar-Spieler benutzen. Der Algorithmus ist hinreichend einfach. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, sich das mal anzugucken. Dann versteht man nämlich nicht nur Alpha Beta, sondern auch noch Monte Carlo. Ja, das ist auf jeden Fall gut für Sie. Aber ob Sie damit gewinnen, weiß ich nicht. Ich hoffe, Sie erzählen hinterher, was Sie gemacht haben und was gut war und was weniger gut war. Das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Gut. Also, Monte Carlo. Wenn man Monte Carlo Baumsuche oder auch Monte Carlo Sampling macht, da muss man sehr gut aufpassen, dass man eine gute Balance kriegt zwischen der Exploration des Suchraums, ja, oder in anderen Worten, wie viel Arbeit stecke ich denn da rein, eine gute Evaluation zu finden, und dem Ausnützen dieser Information. Ja, also die Idee hierbei ist ja, wir machen immer mal einen Schritt, dann nutzen wir die Information, die wir haben. Ja, wir gehen nach links, weil das Sampling sagt, links sieht doch ganz gut aus. Und der Exploration, die dazu führt. Und wie man sich vorstellen kann, kann man da sehr gut bei jeder Balance, die man sich da überlegt hat, das ist da so die Schraube für diesen Algorithmus, kann man da sehr gut daneben liegen. Wenn man nur nachdenkt und nicht zieht, wird man verlieren, weil die anderen ziehen. Ja, weil man dann die Zeit aufhört. Und wenn man nur zieht, dann hat man nicht gut genug nachgedacht. Und es gibt da Techniken. Es gibt da eine Technik, die heißt Upper Confidence Bound Applied to Trees, UCT. Ich habe Ihnen das mal aufgeschrieben, weil das eigentlich so, ich finde das sehr lustig, ja, wo man einfach sagt, na ja, Go spielen ist eigentlich genau wie am einarmigen Banditen stehen. Also, na ja, nicht ganz so, aber wenn man sagt, ich habe einen mehrarmigen, einarmigen Banditen, ja, wo man so rutsch, 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 rutsch machen kann, wenn man das versucht zu optimieren, dann ist das ungefähr wie Go-Spiel. So unmittelbar leuchtet mir das nicht ein, muss ich sagen. Aber es scheint so zu sein, dass dass das erfolgreich ist und dass Leute diese Intuitionen nutzen, um gute Algorithmen zu kriegen, die dann auch in der Praxis erfolgreich sind. Das könnte natürlich auch einfach ein Zufall sein, ja, dass das funktioniert. Das könnte dann sozusagen in 2-3 Jahren so sein, dass andere Leute andere erfolgreiche Ideen haben, die, was weiß ich, vom Jonglieren kommen oder so etwas. Ja, das ist können wir nicht voraussagen. Es ist vor allen Dingen nicht so, dass man meinen sollte, dass man Rückschlüsse sagen kann. Ja, Go ist tatsächlich wie mehrarmige, einarmige Banditen. Ja, und das wird intensiv diskutiert in der Literatur. Es gibt Papiere, die sagen, nein, das ist eine ganz blöde Idee. Es ist aber sehr schwer zu argumentieren gegen Leute, die erfolgreiche Programme schreiben. Ja, dass man das klingt dann sehr häufig nach Sour Grapes, wenn man sagt, naja, ihr mögt zwar gewinnen, aber eure Theorie ist Mist. Ja, kommt nicht so richtig so gut. Genau. Gut. Soweit zum darunterliegenden Verfahren. Man kann sich vorstellen, wann immer man Sampling macht, hat man sowieso irgendein randomisiertes Verfahren am Hals. Es sei denn, man weiß tatsächlich, wie man samplen soll. Das weiß man aber eigentlich fast nie. Ja, und deswegen macht man das, was man immer macht, ist, dass man sagt, okay, wenn wir nicht wissen, in welche Richtung wir gehen, machen wir es doch zufällig, weil uns das irgendwie repräsentative Sampling-Ergebnisse gibt. Wenn man nämlich wüsste, in welcher Richtung man gehen müsste, dann müsste man nicht samplen. Ja? Also das ist notwendigerweise ein randomisiertes Verfahren. Gut. Das war die eine Erfolgskomponente. Die andere Erfolgskomponente von AlphaGo ist, dass man massiv auf maschinelles Lernen so setzt. Nämlich für all die Dinge, wo wir es einfach nicht wissen. Ja, das ist so der Reflex. Wenn wir nicht wissen, in welche Richtung wir laufen sollen, schicken wir doch einfach mal ein neuronales Netz vor. Ja, und in jeder Situation, wo es relativ billig ist, Daten zu erzeugen, und bei Spielen ist es billig, Daten zu erzeugen, weil man einfach mehrere Kandidaten nehmen kann und gegeneinander antreten lassen kann, dann kriegt man sehr viel Daten. Ja? Deswegen kann man das hier machen, während in so etwas wie Weltraumerforschung, ja, wo ein einziger Datensatz eine Milliarde kostet, wenn wir irgendeine Maschine auf den Mars schicken wollen und dann landet die oder landet eben nicht, ja, wie vor ein paar Tagen passiert, ja, dann kommen wir nicht, dann sind Daten teuer. Dann setzt man Ingenieure ein. Die fangen an zu rechnen, wie bekloppt, und versuchen alles Mögliche vorher auszuschalten. Da schießt man nicht einfach mal 1 Million Raketen hoch zum Mars und guckt, welche kommt denn mal am besten runter. Ja, das könnte man machen, wenn man viele Raketen hat, haben wir aber nicht. Auch deswegen, wie gesagt, sind Spiele so schön, weil man sehr einfach an Daten kommt. Und deswegen nimmt man hier auch neuronale Netze. Neuronale Netze sind immer dann gut, wenn man viele Daten hat und keine Idee, wie man es besser machen kann. Dann lässt man mal einfach loslernen. Und manchmal klappt's. Bei AlphaGo hat's geklappt. Und die Idee hier war, dass man zwei Dinge gerne lernen möchte. Das eine, was man gerne lernen möchte, ist, wie machen wir diese Balance zwischen Exploration und Ausnutzung? Das sind die Policy Netzwerke, und dann gibt es die Wertnetzwerke, die im Wesentlichen Evaluationen lernen. Okay. Und dann kann man das in MCTS, also Monte Carlo Tree Search, kann man das dann nehmen, die Policy-Netzwerke sagen mir, wo soll ich denn hersamplen, und die Werte-Netzwerke geben mir zusätzliche Informationen zur Evaluation. Und ich muss mich entschuldigen, dieses Bild ist gruselig in seiner Qualität. Ich hoffe, dass es bald besser geht, aber das sagt mir im Wesentlichen das Gleiche. Wir haben, und das ist jetzt einfach aus diesem Papier, in dem die ihre, in dem die Autoren von AlphaGo uns erklären, wie das Ganze funktioniert. Ist das heißt, wir haben diese Rollout Policies, und wir haben auch da wiederum zwei verschiedene Arten von Netzwerken, ein relativ schnelles und eins, was ein bisschen akkurater ist, und die werden so gegeneinander, die werden gegeneinander abgewogen, während die Netzwerke dieses schnell, aber flach, die sind im Wesentlichen darauf trainiert, das zu tun, was man über Go schon vorher wusste. Und dann kommen eben diese tieferen Netzwerke, die mit Supervised Learning, das heißt, man hat Daten der Argumente und was man gerne hätte, ja, die kriegt man von menschlichen Experten, ja, die haben jede Menge Go-Spieler eingestellt und haben die immer wieder gefragt, was würdest du denn jetzt hier tun? Und dann die Antworten werden dann irgendwie in dieses Netzwerk eingefüttert, und aus diesen Daten, die wiederum relativ teure Daten sind, aber Google hat ja Geld, die sollen Expertenaktionen voraussagen, und das wiederum wird in dieses Monte Carlo Baumsuche eingespeist. Ja, und ich befürchte, dazu kommen wir jetzt erstmal nicht. Wir werden dann am Freitag uns das noch ein kleines bisschen genauer angucken, und ich hoffe, dass ich bis dahin auch etwas weniger verwaschene Bilder habe. Gut, gibt es noch Fragen? Okay, damit sozusagen so einen kleinen Ausflug darin, was heutzutage wirklich möglich ist. Das ist ja, die verwaschenen Bilder sind im Wesentlichen auch ganz adäquat, weil viel genauer kann ich sie zum jetzigen Zeitpunkt auch sowieso gar nicht erklären. Ja, das ist jetzt der Stand der Forschung. So wird es tatsächlich in Positivbeispielen gemacht. Und wir basieren das Ganze natürlich, und ich hoffe, das sehen Sie zumindest, es ist nicht konzeptionell so wahnsinnig weit weg von dem, was wir in dieser KI1 als Standardstoff haben. Ja? Es ist unheimlich viel Arbeit da drin und auch Kosten und auch Sklavenarbeit. Diese einzelnen vielen kleinen Knöpfchen, die wir noch übrig haben, tatsächlich richtig einzustellen, sodass man zu einem Erfolg kommt. Ja? Und das haben die sehr gut gemacht. Und im Prinzip haben sie gezeigt, dass mit Standardmethoden, wie zum Beispiel Monte Carlo Tree Search, auch sehr schwere Probleme, wie zum Beispiel Go, zu knacken sind. Was wir beim Bier diskutieren können, ist, was hat das alles mit Intelligenz zu tun? Ja, das ist natürlich auch eine interessante Frage. Okay, gut. See you Friday.